Hallo, liebe HörerInnen da draußen und herzlich willkommen zur bereits achten Folge von Flutlicht an im Gespräch mit der Wortpiratin. Das bin ich, Mara Pfeiffer. Und wie alle 14 Tage spreche ich auch heute mit einer spannenden Person aus dem Fußball, nämlich Christian Rudolph. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
Hallo Mara.
Christian, du hast am 1. Januar eine Stelle beim Deutschen Fußballbund, eine externe Stelle, DFB, angetreten, die ganz neu geschaffen wurde. Und zwar bist du jetzt Ansprechpartner der offiziellen Anlaufstelle für LSBTI+. Bevor wir dazu kommen, was da deine genauen Aufgaben sind, würde ich gern sicher gehen, dass wir an der Stelle alle HörerInnen mitnehmen. Und deshalb die Bitte an dich, erstmal kurz aufzulösen, was es mit dieser Abkürzung auf sich hat.
Genau, LSBTI steht für eben sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, ganz genau für lesbisch, schwul, bi, inter und trans, und das Plus steht dann für alle, die wir da eben gleich mit nennen wollen.
Bevor wir genau auf deinen Posten schauen, den du, wie gesagt, zu Jahresbeginn angefangen hast, lass uns doch mal einen Blick in deine berufliche Vergangenheit werfen, weil die dich ja, kann man schon sagen, dahin geführt hat. Du warst seit 2007 im Ehrenamt und seit 2011 hauptamtlich tätig im Lesben- und Schwulenverband Deutschland, LSVD, und Ansprechpartner für Vielfalt beim Berliner Fußballverband, BFV. Meine erste Frage an dich wäre, ist diese Arbeit in den Fußballreihen bei dir vor allem aus persönlichem Interesse entstanden, oder warum ist dir die Verknüpfung der beiden Themen so wichtig?
Also ich bin 2007 auch erst so richtig auf das Thema gekommen. Damals habe ich ein Praktikum gemacht bei Tennis Borussia Berlin. Mhm. Und da gibt es eine sehr offene Fanszene und das hat mir sehr gefallen. Und damals gab es eine Anfrage vom LSVD Berlin-Brandenburg, eben die Respect Games zu unterstützen. Und die Respect Games, das ist ein Sport- und Kulturevent, wo Begegnungen geschaffen werden soll zwischen LSBTI und Heteros und alle, die sich eben interessieren für das Thema. Und das stieß zunächst erstmal so auf Ablehnung innerhalb des Vereins. Also so, der Vorstand hat so reagiert, ja, muss das denn sein?
Okay.
Und ich habe die Frage gar nicht verstanden. So, für mich war das so selbstverständlich und ich habe das dann mit der Fanszene damals diskutiert und ich fand es cool, dass die Fanszene sich damals echt dafür stark gemacht hat, dass wir als Verein damals daran teilgenommen haben. Und die Frauen von TB waren dann auch bei den Respect Games. Das war eine coole Erfahrung. Und das war aber das erste Mal, dass ich halt so wirklich darüber nachgedacht habe, was passiert denn eigentlich? Ne? Wie wird eigentlich über Homosexualität im Sport gesprochen, speziell im Fußball? Mhm. Ich war selber damals aktiver Footballspieler und auch da war es kein Thema. Also ich habe es zumindest nicht mitbekommen gehabt. Und so kam das halt so, dass ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und ja öfter beim LSVD war und dort Ehrenamtliche mit unterstützt habe. Und so bin ich im Prinzip in das Thema reingewachsen. Und 2011 haben wir dann auch die Faninitiative Fußballfans gegen Homophobie gegründet. Das war auch eine Initiative, die eben aus der Fanszene von TB entstanden ist, weil wir damals auch schon auf Stadtfesten und auch am CSD teilgenommen haben. Aber irgendwie so als Fußballfans ist man da irgendwie mitgelaufen und da haben wir uns halt überlegt, ja, wie können wir da auch sichtbar werden, richtig beim CSD? Und damals ist halt das Banner mit diesem Kussmotiv, was man vielleicht kennt aus dem Fußballstadion, entstanden und was ja halt dann auch später durch einige Bundesliga-Stadien auch gewandert ist.
Ja. Okay, das heißt, das hat quasi parallel zueinander angefangen. Du hast die Football-Geschichte gerade angefangen, schon mal ein bisschen vorgegriffen aufs Thematische. Hast du den Eindruck, dass innerhalb der Sportarten der Fußball nach wie vor eine Sonderrolle spielt bei der Behandlung mit dem Thema? Man sagt ja immer, dass die Problematiken, die es vielleicht gibt im Umgang damit, liegen an der sehr männlichen Prägung dieses Sportes. Aber das trifft ja durchaus auch auf andere Sportarten zu, wo man aber gerade so aus dem Internationalen das Gefühl hat, der Umgang lockert sich eher schon so ein bisschen. Woran liegt das deiner Meinung nach?
Also ich will wirklich sagen, dass nichts Spezielles für den Fußball ist, überhaupt nicht. Ansonsten hätten wir ja auch viel mehr geoutete Sportler, Sportlerinnen in den anderen Sportarten, gerade in den Teamsportarten. Mhm. Wir haben diese Coming-Outs auch in anderen Sportarten, im Eishockey, Rugby fällt mir da vor allen Dingen so in letzter Zeit viel auf. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch in American Football gucke, da sind mir auch nur so 2, 3 quasi bekannt, wo es später bekannt geworden ist. Im Fußball schauen wir nur im Besonderen drauf. Und der Fußball hat natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit. Und ich meine, 7 Millionen Mitglieder, wenn wir jetzt den DFB nehmen, da müssen wir uns darüber unterhalten. Und da der Fußball hat einfach eine ganz andere Öffentlichkeit. Und in den anderen Sportarten wird das gar nicht so thematisiert. Das ist halt leider, also wirklich leider so. Mhm. Ich denke, das hat auch was damit zu tun, dass wir eben vor allen Dingen im Fußball Fanorganisationen haben, die das thematisiert haben. Ich denke da an QFF, die schwul-lesbischen Fanclubs, die vor, ich glaube seit 2007 gibt es QFF mittlerweile schon. Der erste Fanclub waren ja die Hertha-Jungs 2001, die quasi die ersten waren, die die Regenbogenflaggen richtig in die Stadien gebracht haben und dafür Sichtbarkeit gesorgt haben. Wir haben Fanorganisationen wie BAF, die das schon in den 2000ern auch zum Thema gemacht haben, also das Bündnis aktive Fußballfans. Später kamen dann halt so Fußballfans gegen Homophobie dazu und auch das Netzwerk Frauen im Fußball ist auf jeden Fall auch ganz klar zu nennen. Und die haben das quasi erst in den Fußball richtig reingetragen, haben das sichtbar gemacht, haben es natürlich auch problematisiert, weil es auch durchaus die Sprechchöre auch in den Kurven gab. Und das, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied zu anderen Sportarten, dadurch, dass wir halt auch die Kurven haben, dass da die Homophobie auch nochmal ganz anders sichtbar wird. Dann auch durch die Medien, dann kamen später auch die sozialen Medien dazu, wo halt homophobe Transparente viel schneller auch kritisiert worden sind und wir auch viel mehr davon wahrgenommen haben. Und ich glaube, daraus hat sich so diese Gesamtgeschichte quasi im Fußball auch entwickelt. Und bis hin, dass seit eben jetzt, dass wir da wirklich in den Strukturen auch arbeiten. Also auch die Fanprojekte, die das ja auch mit Fans thematisiert haben. Diese ganzen Strukturen haben wir ja in den anderen Sportarten nicht, auch diese Aufmerksamkeit einfach nicht. Also es gibt ja kein Public Viewing zur Eishockey-WM oder sowas, ja. Ne?
Okay, also tatsächlich eher positiv im Sinne von einem genaueren Hingucken. Nochmal zurück zu deiner Arbeit der letzten Jahre. Ihr habt bei euch in der Region ja viel bewegt. Ein Positivbeispiel, das du auch selbst immer wieder nennst, ist, dass es eine Regelung für Transenter und diverse Personen gibt, um diskriminierungsfrei am Fußball teilnehmen zu können. Kannst du mal erzählen, wie die aussieht und wie ihr vorgegangen seid, was das für einen, für einen Weg war, das zu erreichen tatsächlich?
Also ich bin selbst wirklich davon überrascht und hätte man mich vor 5 Jahren gefragt, wäre ich selbst gar nicht darauf gekommen, dass es wirklich ein Thema für den Fußball so in der Größenordnung ist. Und ich habe aber in den letzten Jahren vor allen Dingen ganz viele Transmenschen im Fußball kennengelernt, ob es jetzt Fans waren oder eben auch Spieler, Spielerinnen. Und wir haben dann 2017 quasi im Berliner Fußballverband angefangen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen und haben im ersten Mal die Frage gestellt, ist das überhaupt ein Thema? Und was brauchen wir eigentlich dafür? Und haben eben versucht, Expertinnen einzuladen. Beim Berliner Fußballverband haben wir ein Format, das ist der Fachtag. Den organisieren wir einmal im Jahr, wo wir verschiedene Themen setzen. Und damals hatten wir eine Transperson eingeladen, die eben einen Workshop gegeben hat. Und daran haben direkt 40 Personen teilgenommen gehabt, aus den verschiedensten Vereinen, auch aus in den unterschiedlichsten Positionen. Und hinzu kommt, dass es gab zwei Vereine, also DFC Kreuzberg und Seitenwechsel, die auch schon Trainings angeboten haben für Trans- und Interpersonen. Und so kam es im Prinzip, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben. Dann kam noch ein Gerichtsfall dazu, der sich über 3 Monate hinzog. Da hat ein Verein geklagt im Frauenbereich, dass im Tor von Seitenwechsel ein Mann stehen würde. Und es war halt eine Trans-Person. Und das war dann wirklich ein ganz klares Zeichen für uns. Wir müssen uns damit beschäftigen, auch wenn die Gerichte wirklich super da agiert haben und der Berliner Fußballverband auch wirklich sensibel war und auch uns als LSVD damals direkt mit eingebunden hatte. Trotzdem war das so ein Prozess über 3 Monate. Ne? Die Person hat 3 Monate eine Diskriminierung erfahren, musste sich rechtfertigen und das wollten wir halt für niemanden oder wollten wir niemanden mehr zumuten. Und von da an war klar, dass wir die Regelung jetzt schaffen müssen und das hat dann wirklich nochmal so 2 Jahre ungefähr gedauert. Einige runde Tische, wo wir versucht haben, alle mit einzubeziehen im Fußball, das Meldewesen, die Richter, die Richterinnen, alle Strukturen haben wir versucht mit einzubinden und alles zu berücksichtigen und daraus haben wir dann quasi einen Antrag gestellt beim Verbandstag und da war meine Haltung, Ich finde es schon mal super und ein Riesenzeichen, dass der Berliner Fußballverband quasi die Initiative ergreift und diesen Antrag stellt. Ich habe aber wirklich daran gezweifelt, dass die Mitglieder, die auf so einem Verbandstag, das sind die Vereine, die müssen darüber entscheiden, ob da das Spielrecht umgesetzt wird, dass die da dem auch zustimmen. Und das hat dann erstaunlicherweise wirklich eine große Mehrheit bekommen, so dass wir dieses Spielrecht jetzt quasi anwenden können. Und im Endeffekt heißt das, dass wir eine Spielregelung also für Transpersonen haben, die männlich-weiblich in ihren Personenstand haben, die können eh eben dem Geschlecht spielen, was sie auch angegeben haben. Eine Besonderheit ist dann aber noch die Phase der Transition, also wo sich die Personen auch in einer Geschlechtsangleichung befinden und eventuell sogar schon Hormone nehmen und aber noch nicht alles geregelt ist. Ne? Und den Personen wollten wir das auch ermöglichen, dass sie nicht zwangsweise in das Geschlecht oder in die Geschlechtskategorie müssen, wo sie sich später finden oder wo sie die Identität selbst haben, sondern dass sie in dem Prozess noch in dem Team weiterbleiben können oder in der Spielklasse, wo sie sich auch wohlfühlen. Das heißt, ein Transmann kann dann noch weiterhin bei den Frauen spielen, solange der Prozess für ihn persönlich noch nicht abgeschlossen ist. Und das wollten wir ermöglichen und Personen mit dem Geschlechtseintrag divers, die können sich das ganz aussuchen. Und genau, so ist jetzt der aktuelle Status. Und was wir natürlich jetzt demnächst auch versuchen wollen, ist, dass wir auch überhaupt diese Binarität auflösen und zumindest eine geschlechtsneutrale Klasse auch schaffen wollen, also eine All-Gender-Liga.
Du hast es gerade angesprochen, den Geschlechtseintrag divers, den hat der Gesetzgeber seit 2018 zugelassen als dritte Option im Personenstandsregister. Trotzdem ist es nach dem Erfolg in Berlin eben so, dass in 20 der 21 Landesverbände SpielerInnen weiter keine Spielberechtigung bekommen, wenn sie diesen Eintrag haben oder eben auch Schwierigkeiten haben in dem Transitionsprozess. Warum glaubst du, dass die Gesellschaft da gerade in Bezug auf Sport sich so schwer tut? Du hast gerade schon angesprochen, die Geschlechterbinarität zu brechen. Man hat ja an prominenten Beispielen zuletzt wie Caster Semenya gesehen, dass das ein Thema ist, was auf den Sport immer stärker zukommen wird.
Exakt. Und also man muss schon sagen, dass seit schon, zumindest jetzt im Fußball, einige Landesverbände gibt, die sich auch damit auseinandersetzen. Wir hatten jetzt beim DFB letztes Jahr im April, und da war ich auch ziemlich erstaunt, das war so noch ziemlich am Anfang am Lockdown, haben wir eine Konferenz organisiert gehabt per Videokonferenz und hatten eben genau zu dem Thema eingeladen, Spielrecht für trans, inter, non-binäre Personen. Und auch da hatten, ich glaube, auch knapp 40 Personen aus den Landesverbänden teilgenommen. Und da waren auch erstaunlicherweise viele Berichte, wo eben genau diese Fragestellungen aufgetaucht sind, wo es Personen gibt, die eben Spielrecht beantragt haben, wo man auch nicht wusste, wie geht man damit um. In der Regel wurde es irgendwie geduldet, aber man will ja nicht, dass es geduldet ist. Und genau, die Fußballverbände müssen sich damit auseinandersetzen und ob sie wollen oder nicht, weil letztendlich könnte jeder das auch für sich einklagen. Und ich weiß nicht, ob das die Sportverbände wollen und macht letztendlich auch kein gutes, macht auch keinen guten Eindruck auf die Fußballverbände, würde ich sagen. Von daher ist schon auch der bessere Weg, wenn die Verbände sich von auch aus der Eigenmotivation damit auseinandersetzen. Plus, man muss ja auch ganz klar sagen, der Fußball, der ist gemeinnützig und hat auch einen ganz klaren Auftrag und das ist ja auch die Teilhabe eben am Sport und es muss auch genauso ermöglicht werden, dass eben alle am Leistungsbetrieb teilnehmen können. Und da müssen wir kreativ werden und wir müssen diese Lösung auch finden. Ich glaube, dass es auch nicht so schwer am Ende sein kann.
Ja, ich bin echt gespannt, wie der Sport sich in den nächsten Jahren mit dem Thema weiter beschäftigen wird. Was in meiner Wahrnehmung ein bisschen so der Fall ist, ist, wenn man öffentlich über LSBTI-Plus-Themen spricht, dann landet man immer sehr schnell bei der Frage Coming Out eines Profifußballers. Und dadurch geraten vielleicht andere Themen in diesem Sektor, wo sich schon sehr viel mehr bewegt, in den Hintergrund. Wie kann man denn dem entgegenwirken, dass es öffentlich immer so eine sehr starke Fokussierung auf diesen, man muss es ja so sagen, Einzelaspekt gibt?
Ja, ich würde mich schon mal freuen, wenn wir eben nicht nur über den Profibereich sprechen, sondern eben, wenn wir, gibt ja noch so viel positive andere Beispiele und diese ständige Suche auch im Profibereich und gerade in den Männern, bei den Männern, da wird viel zu viel Druck aufgebaut und wir haben auch die positiven Beispiele, wenn wir jetzt beispielsweise bei den Frauen gucken, die viel selbstbewusster mit umgehen und ja keine Lust mehr haben, sich zu verstecken. Nun muss man aber auch sagen, klar, die Frauen haben sich das auch wirklich erkämpft und waren lange quasi nicht sichtbar und da hat es quasi niemanden interessiert und sicherlich erfahren die Frauen genauso Diskriminierung und da wird während andere, also da wird vorausgesetzt, dass Frauen lesbisch sind, die Fußball spielen, ist ja genauso, also nicht stimmt, ne?
Ja, ist fast
Da
eine
werden,
Umkehrung, ne?
genau, das hat natürlich auch wieder was mit toxischer Männlichkeit zu tun, welche Rolle haben die Frauen auch lange im Fußball gespielt oder eben nicht. Ich glaube, das verändert sich auch gerade und aber da haben wir eben, glaube ich, dadurch eben bei den Frauen halt auch eine ganz andere Offenheit dafür. Und bei den Männern haben wir halt diese große Fokussierung in der Öffentlichkeit, plus, dass wir häufig immer so über Sexualität sprechen. Also wird da immer wirklich nur über Sexualität gesprochen. Da wird ja wenig darüber gesprochen, worum es den Menschen eigentlich geht. Und dieses Verständnis fehlt einfach. Es geht nämlich um Liebe, um Partnerschaft. Ne, dass ein Spieler genauso die Möglichkeit hat, dass sein Freund seine Spiele besuchen kann, ob jetzt im Amateurbereich oder im Profibereich, dass man auch genauso seine Urlaubsbilder auf Instagram teilen kann, wie auch immer. Das sind da so Kleinigkeiten am Ende. Und darüber müssen wir eigentlich sprechen. Und lange wurde es halt, war es halt auch ein absolutes Tabu im Fußball. Also da wurde gar nicht drüber gesprochen. Und kein Spieler will irgendwie in Verdacht kommen, dass er irgendwie schwul sein könnte. Also ich weiß gar nicht, wo das so richtig herkommt, alles, ne? Diese übertriebene Männlichkeit. Und das ist auch auf jeden Fall schade. Und das versuchen wir eben auch umzukehren und da versuchen wir auch positive Beispiele zu geben. Und da freue ich mich ja auf jeden Fall auch so, dass Fans, die ja da auch immer sehr also als die letzte Bastion oder der Männlichkeit irgendwie herangeführt werden, dass die eben genau das umkehren und eben Ultras sich genau dafür einsetzen,
Ja.
für Sichtbarkeit in den Stadien und die Regenbogenflagge mit reinbringen. Und ja, QFF ist da immer ein gutes Beispiel, will ich sagen.
Du hast gerade gesagt, es geht um viel mehr als Sexualität, auf die das Thema oft runtergebrochen wird. Es geht um ein offenes Leben letztlich, darum, dass jemand sich so zeigen kann, wie er ist oder wie sie ist. Insofern kann ein Outing dann natürlich auch eine große Befreiung sein. Ein aktuelles Beispiel aus der Schweiz ist der Basketballer Marco Lehmann, der, wenn ich richtig informiert bin, da als erster Teamsportler diesen Weg gegangen ist. Wenn dich jetzt auch in deiner neuen Position ein Spieler, egal ob aus dem Profi- oder Amateurbereich, fragen würde, Outing, ja, nein, wie würdest du so ein Gespräch führen? Was würdest du raten?
Also ich würde mich erstmal überhaupt freuen, genau, wenn jemand das Vertrauen fasst und auf mich zukommt und eben die Anlaufstelle genau dafür nutzt. Und das ist schon auch ein sehr persönlicher Schritt. Und man muss natürlich auch gucken, in welcher persönlichen Situation das ist derjenige. Und es geht eher auf jeden Fall darum, den oder diejenige zu stärken und eben zu schauen, wie man im Umfeld das Ganze unterstützen kann. Und ansonsten geht es schon auch darum, eben einfach da zu sein und jemanden unterstützen zu können. Ich glaube, dass heute in der großen Öffentlichkeit eine große Akzeptanz dafür gäbe, sowohl in den Vereinen, auch in den Verbänden, auch in den Fankurven etc. Und es wird leider immer irgendwelche Hater und Ignoranten geben, die gerade dann per Social Media ja ihren Mist ablassen, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, dass man da gemeinsam auf jeden Fall eine Person stärken kann und am Ende wird sich das auf jeden Fall für die Person auch auszahlen, weil ich kann mir das, dieses Versteckspiel kann ich mir persönlich gar nicht vorstellen, was es halt so für jemand wirklich bedeutet, jeden Schritt quasi überdenken zu müssen, nicht frei sein zu können. Als Hetero kann man, outet man sich ständig und das ist völlig unbewusst. Man macht es nicht zum Thema, aber wenn man eben davon spricht, dass man am Wochenende mit seiner Freundin wegfährt oder man zusammen ins Kino geht etc., so dann oder man spricht über die Familie, über den Familienstatus, so dann gibt man ja schon so viel über sich preis und diese Persönlichkeit, diese Persönlichkeitsebene ja. Komplett wegzulassen, kann ich mir persönlich gar nicht vorstellen. Und ja, da eben den Menschen Mut zu geben und die auch dazu ermutigen und zu zeigen, wo auch die Unterstützung ist, ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen. Und eben das war auch so eine große Herausforderung in unserer Arbeit, eben zu zeigen, wo die Unterstützung ist. Mir fehlen zum Beispiel auch wirklich die proaktiven Stimmen, die auch im Fußball sagen, ich würde jedes Coming-out unterstützen. Bisher hören wir in der Regel immer, was alles nicht geht.
Ja.
Aber wo gibt es eben die Unterstützung? Und letztendlich haben wir das auch, können wir alle unseren Teil dazu beitragen. Ich sage immer, ich wäre ja schon mal froh, wenn wir nicht immer nur über das große Ganze sprechen, sondern wenn wir einfach in unserem eigenen Umfeld schauen. Da können wir ja schon mal Leute erreichen. Wenn man selber in der Kurve steht, mit Freunden, Freundinnen, wenn da doofe Sprüche kommen, dass man da eben sagt, hey, das ist nicht okay und brauchen wir hier nicht, dass man da eben direkt einschreitet und halt eben Leute auch darauf aufmerksam macht. Oftmals wird das gar nicht als Diskriminierung wahrgenommen, weil man so diese typischen Stereotype, die es im Fußball ja auch gibt, irgendwie bedient. Und dafür müssen wir ein Bewusstsein schaffen.
Abschlussfrage zu diesem Themenkomplex. Es wird immer mal so von außen natürlich angeregt, dass es vielleicht eine Möglichkeit wäre, dass sich mehrere Spieler zum gleichen Zeitpunkt outen, um so diese Fokussierung dann auf den einen, der es macht, tatsächlich wegzunehmen. Glaubst du, dass sowas ein gangbarer Weg wäre oder ist das mehr so ein Mediending?
Ist, glaube ich, eine nett gemeinte Vorstellung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das klappt. Also es würde ja schon bedeuten, wenn man sich anguckt, das Coming Out von Thomas Hitzlsperger, das sich quasi über 2 Jahre gezogen hat, wo er Vertrauenspersonen mit eingebunden hat, nämlich 2 Journalistinnen auch. Und wenn man sich anguckt, wie schwierig das schon allein war, und das stellt man sich jetzt mit einer Gruppe vor, mit mehreren Personen, wo ja noch mehr Personen mit einbezogen werden, stelle ich mir wirklich als schwierig vor, könnte natürlich trotzdem eine Möglichkeit sein, ne? Aber dazu müssten sich wieder Personen kennen, dann müssten auch wieder alle zum selben Zeitpunkt bereit sein. Ich glaube, dass halt wir da gucken sollten, wie es dem Einzelnen auch damit geht, und dass wir letztendlich den Leidensdruck für die einzelnen Personen halt auch lösen. Und darum geht es ja, ne? Ich glaube, dass der Leidensdruck einfach zu groß ist. Andere Geschichten kenne ich auch, wo es auch eben an den Partnerschaften gescheitert ist oder dass die PartnerInnen gesagt haben, hey, ich will nicht mehr irgendwie das fünfte Rad sein, ich will mich nicht mehr verstecken, ich will auch mit dir auf der Straße öffentlich Hand in Hand gehen, und ich will, dass du zu mir stehst. Und ich glaube, dass halt irgendwann schon der Druck so weit da sein wird, auch für die Person selbst. Aber was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass viele erst gar nicht sowas versuchen wie Liebe zu erfahren und sich so in den auf den Sport auf, so fokussieren, dass sie alles andere wegblenden.
Ja, ein Grund mehr, dass wir alle uns in der Offenheit üben sollten, die es ermöglicht, dass alle auch im Sport ganz offen ihr Leben leben. Wenn du eine Top 3 der Themen erstellen solltest, die gerade für die Community vielleicht auch in Bezug auf Sport von Belang sind, wie würde die denn aussehen?
Generell oder jetzt auf LSBTI?
Genau, auf LSBTI.
Eine Top 3. Dann wäre es für mich auf jeden Fall die Geschlechtsdiversität, also erstmal trans, inter, non-binär, dass wir da erheblichen Schritt weiterkommen, dass wir da auch die Binarität auflösen. Und der nächste Punkt, glaube ich, wären auch noch mehr Frauen zu unterstützen, zu fördern. Und ein dritter Punkt wäre eben also auch wegzukommen im Fußball, nicht nur zu schauen auf die Aktiven, die auf dem Feld sind, sondern das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für mich, dass wir auch alle anderen in den Fokus nehmen. Ich denke, es gibt Trainer, Trainerinnen, es gibt Vorstände, es gibt Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen, es gibt die MitarbeiterInnen in den Geschäftsstellen der Verbände und auch der Vereine, auch die eben dann eben mitzudenken und da überhaupt die Diversität zu fördern und zu befördern auch und nicht immer dieselben Stereotypen quasi zu fördern.
Wäre es für den letzten Punkt, den du angesprochen hast, denn auch wichtig, dass man beispielsweise in TrainerInnenausbildung, aber auch in anderen Ausbildungsberufen, die innerhalb des Verbandes eine Rolle spielen und überhaupt auch in Fort- und Weiterbildungsangeboten diese Themen noch viel breiter bekannt macht oder dafür sensibilisiert, sich überhaupt mit ihnen auseinandersetzt?
Absolut. Ein Punkt ist auf jeden Fall, dass wir überhaupt darüber sprechen müssen. In welchen Situationen jetzt auch immer. Aber leider müssen wir auch sagen, im Fußball und im Sport gibt es selten die Situationen, wo man eben genau die Möglichkeit hat, über solche Themen zu sprechen. Mhm. Wir nutzen dann eher Aktionstage, wie jetzt beispielsweise den Erinnerungstag, um auf spezielle Themen aufmerksam zu machen. Und das eine Möglichkeit, aber das erreicht letztendlich noch nicht alle und damit wird auch nicht letztendlich auch verstanden, was sich hinter den Themen verbirgt. Und das schaffen wir erst, wenn wir wirklich an die Struktur gehen und wirklich über die Themen sprechen und dann auch wirklich gezielt. Und dann müssen wir natürlich auch über Multiplikatorinnen sprechen und auch die Rollen Einzelner. Und da sind für mich beispielsweise Trainer, Trainerinnen ganz starke Multiplikatoren und vor allen Dingen auch in der Vorbildfunktion und sind vor allen Dingen die, die auch beispielsweise in der Kabine für ein bestimmtes Klima sorgen und dort auch Ansagen machen können. Wenn dort in der Kabine blöde Sprüche gemacht werden, dann hat natürlich ein Trainer, eine Trainerin die Autorität, dort auch durchzugreifen und halt eben da auch Grenzen aufzulegen. Aber genauso sind Trainer, Trainerinnen natürlich auch Teil des Ganzen, weil sie auch diskriminierende Sprache benutzen. Und wenn Training als Schwuchteltraining benutzt oder bezeichnet wird, das kann nicht sein. Und da müssen natürlich auch Trainer, Trainerinnen auch ganz klar geschult werden und auch darauf hingewiesen werden, was sie mit ihrer Sprache auch bewirken können.
Zum Thema Sprache würde ich nachher gerne auch noch mal ein bisschen ausführlicher kommen. Erstmal, weil du jetzt von AnsprechpartnerInnen und MultiplikatorInnen gesprochen hast, da sind wir natürlich genau bei deiner Stelle ja angekommen. In den letzten Jahren oder man kann fast schon sagen Jahrzehnten ist rund um das Thema oder die Themen LSBTI+ viel von den Fans aus passiert. Jetzt gibt es eben diese Stelle, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die weiterhin beim LSVD angesiedelt, ne, aber durch den DFB eben beauftragt und auch finanziert. Ist das richtig?
Genau, das war eine ganz zentrale Forderung. Also es war ja schon so, dass Fritz Keller wirklich auf uns zugekommen ist. Also ich bin auch Teil einer DFB-Expertinnen-Gruppe. Und da ist er ganz aktiv auf uns zugekommen und meinte, wie können wir als DFB halt aktiv werden? Und er würde sich da eine Anlaufstelle vorstellen und hat dann eben die Fragestellung an uns herangetreten und wir konnten dann halt schon sagen, weil wir uns eben genau damit schon länger auseinandergesetzt haben, eben uns da einbringen. Und für uns war klar, dass wir, um eine vernünftige Vertrauensbasis zu schaffen, dass dann eine externe Stelle sein muss. Also, dass jetzt der LSVD geworden ist, finde ich persönlich natürlich auch super. Aber es hätte auch, natürlich auch eine andere Trägerschaft sein können. Es ging vor allen Dingen um die Vertrauensbasis und dass wir eben so eine Stelle auch am Ende langfristig absichern können, damit wir vielleicht irgendwann nicht mehr abhängig davon sind, dass der DFB so eine Stelle auch unterstützt. Aber es hilft natürlich und das ist ein extrem natürlich auch ein tolles Zeichen, dass der DFB quasi dort vorangeht und auch sagt, wir finanzieren das Ganze dann auch. Und das hat natürlich auch eine ganz andere Position, wenn das, wenn wir da die Unterstützung vom DFB haben, als wenn das jetzt aus der Community selbst heraus vielleicht entstanden wäre. Das hätten wir vielleicht auch geschafft, aber vielleicht auch nicht in der Geschwindigkeit und auch nicht ja, an der Position quasi, wo wir jetzt wirken können. Jetzt können wir, glaube ich, viel direkter auch mit den Landesverbänden aktiv werden und auch innerhalb des DFBs auch ganz anders wirken.
Du hast den DFB in der Vergangenheit ja durchaus auch lautstark kritisiert, wenn es was zu kritisieren gab. Inwieweit sendet es denn für dich nochmal ein besonderes Signal, dass der Verband aber diese also die Kritik war ja immer konstruktiv, dass er sie so gut annimmt, dass er eben trotzdem sagt, wir setzen auf dich und auf deine Expertise, auch wenn wir uns von dir schon einiges anhören mussten?
Also ich habe auf jeden Fall auch versprochen, dass wir weiter kritisch bleiben. Das habe ich nicht nur in die Community versprochen, sondern das habe ich auch dem DFB versprochen. Genauso kritisch gehe ich ja auch mit mir selbst um. Wir müssen auch mit uns selbst kritisch umgehen. Ich sage zum Beispiel auch immer, ich mache das ja auch nicht, weil ich denke, ich bin der bessere Mensch oder keine Ahnung, sondern ich lerne in diesen ganzen Prozessen auch viel und ich musste in diesen ganzen Prozessen auch viel lernen und dadurch habe ich, glaube ich, auch ein Verständnis, um ja die entsprechende Person auch abzuholen. Wenn ich mit den Amateurvereinen spreche, die haben natürlich ganz andere Voraussetzungen, als ich sie jetzt irgendwie als Aktivist habe. Und als Aktivist gehen mir natürlich viele Sachen nicht schnell genug. Das Wichtige und Entscheidende ist aber, dass wir halt die Dinge ansprechen und dass wir halt schaffen, dass der Wille da ist. Und dass wir gemeinsam an diesen Zielen arbeiten und dass wir uns auch Ziele setzen. Und deswegen finde ich das jetzt auch wirklich so spannend und wirklich so toll, dass wir da eben unterstützt werden. Und dass eben auch eins der großen Ziele ist, dass wir sagen, wir wollen das Spielrecht in allen anderen Landesverbänden angleichen. Ganz egal, wie lange es jetzt dauern wird, aber das ist das große Ziel. Und das ist im Prinzip auch, was wir als Zielsetzung mitbekommen haben. Und sicherlich wird es auch noch weiterhin andere Punkte geben, wo man auch weiter kritisch sich begegnen wird. Aber der Dialog ist wichtig und ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren auch geschafft. Und dass der DFB auch gemerkt hat, das tut manchmal weh, aber am Ende des Tages ist es besser, wenn wir auch Haltung zeigen. Denn wenn wir keine Haltung zeigen und keine Haltung einnehmen, dann ufert es eher in die andere Richtung aus. Und ganz ehrlich, ich muss auch mal, also ich habe manchmal so ganz praktische Beispiele, ich muss sagen, ey, wir schaffen es bei jedem Kleinkind zu sagen, ein Arschloch sagt man nicht. Aber im Erwachsenenalter schaffen wir das anscheinend nicht mehr richtig. So, ne? Und dann ist man irgendwie beleidigt oder keine Ahnung. Aber wir müssen uns ja auf die Fehler aufmerksam machen. Und wenn mich niemand auf meine Fehler aufmerksam macht, wie soll ich es denn lernen? Und ich glaube, das ist so diese kritische Haltung, die wir dann im Endeffekt ja, versuchen auch weiterzugeben.
Ja, Fehlerkultur gehört auf jeden Fall dazu. Und das hat sich ja durchaus das ein oder andere auch sichtbar schon bewegt im DFB in den letzten Jahren. Beispielsweise gab es bei Länderspielen Unisex-Toiletten, was man sich vielleicht vor, weiß nicht, 10 Jahren so noch nicht unbedingt vorstellen konnte. Die Regenbogenflagge am DFB. Wo siehst du denn noch Erfolge, die vielleicht in der breiten Öffentlichkeit so gar nicht angekommen sind, wo ihr aber schon sagt, da bewegt sich doch was?
Also ich denke, dass halt eine ganze Menge passiert, die so im Einzelnen, im Kleinen so wahrgenommen werden, aber jetzt gar nicht so im Großen und Ganzen. Also Ich habe, glaube ich, auch das Glück, dass ich das jetzt seit wirklich 10 Jahren beruflich mache und dadurch ganz andere Einblicke auch nochmal habe und dadurch halt auch sehe, was halt so in der Gesamtheit passiert. Wenn ich beispielsweise die Sport Pride nehme, die wir ja letztes Jahr durchgeführt haben. Die Sport Pride war eine Social Media Kampagne, wo wir den Sport dazu aufgerufen haben, sich für LSBTI-Sichtbarkeit im Sport einzusetzen. Und daran haben sich wirklich nicht nur, hat sich ja nicht nur der Fußball beteiligt, sondern haben sich ganz viele andere Sportarten auch beteiligt gehabt. Handball, Eishockey, Volleyball, der DOSB, viele EinzelsportlerInnen. Und diese Sichtbarkeit zu schaffen, ist, glaube ich, auch eine der größten Schwierigkeiten. Und das wird dann halt im Einzelnen gar nicht so gesehen. Und genauso gucken wir natürlich halt, ja, es gibt halt kein Coming Out im Bundesliga-Fußball, aber gleichzeitig gibt es, also bei den Männern, und gleichzeitig haben wir aber Tausende von queeren SportlerInnen, die in sichtbar Sport treiben in den ganzen queeren Sportvereinen, die es in Deutschland gibt. Der SC Janos wird jetzt 40 Jahre alt und hat, glaube ich, über 1000 Mitglieder, 1500 Mitglieder. Vorspiel, Seitenwechsel, Startschuss, Master in Hamburg. Da gibt es da so viele, die man da aufzählen könnte. Jetzt auch am Erinnerungstag nehmen die Vereine daran teil, zeigen die Regenbogenflaggen und beteiligen sich. Und innerhalb des DFBs gibt es auch seit ungefähr jetzt 2 Jahren, ich glaube sogar ein bisschen länger. Also ich bin jetzt seit 2 Jahren dabei. Ich glaube, den Prozess, der Prozess war vor, bestand vorher schon. Gibt es auch einen Austausch mit den Landesverbänden, wo man das auch versucht, ein bis zweimal im Jahr quasi auf die Agenda zu packen und eben die Antidiskriminierungsbeauftragten in den Landesverbänden eben zu schulen bzw. zu befragen, auch wo steht ihr gerade bei dem Thema, wo braucht ihr Unterstützung? Das sind so Beispiele, die man da, glaube ich, nennen kann.
Wie interpretierst du denn auch in Bezug darauf selbst deine Stelle hauptsächlich beratend, also so, dass Leute mit Kommunikationsbedarf oder Problemen auf dich zukommen oder auch aktiv im Sinne von Veränderungen im Verband direkt anstoßen, auf bestimmte Gruppen zugehen? Was glaubst du, wo zumal jetzt am Anfang der Fokus liegen wird?
Also wir haben es ja auch Kompetenz- und Anlaufstelle genannt. Also das heißt, wir wollen schon Expertise auch sammeln und die dann quasi weitergeben, vermitteln. Das wollen wir beispielsweise dadurch erreichen, dass wir jetzt einen Fachkreis gründen wollen, mit dem wir in einen Austausch gehen, wo wir eben auch den Dialog fördern wollen, wo wir Personen, die sonst nicht so sehr gehört werden, mit an den Tisch bringen wollen, LSBTI-Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen des Fußballs, ob Fans, ob wissenschaftlich oder aus den Medien oder eben aus dem organisierten Fußball, da auch ganz praktisch zu diskutieren und praktische Beispiele zu finden. Und daraus ergibt sich dann schon auch eine beratende Funktion und Expertise, die wir weitergeben wollen. Aber wir wollen natürlich auch Impulse geben und Anregungen. Und es geht auch viel darum, dass wir eben nicht das Rad neu erfinden wollen, sondern wir einfach Best-Practice-Beispiele auch zeigen und mit an die Hand geben wollen. Und so dass im Prinzip kann ja, also jeder Verein, egal wie klein, wie groß, hat ja Möglichkeiten, sich sichtbar einzusetzen und erstmal ein Zeichen zu setzen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. TB, als wir angefangen haben vor über 10 Jahren, da haben wir in der Oberliga gespielt und hatten irgendwie 300 Zuschauer zum Teil. Und wir haben damals Podiumsdiskussionen organisiert gehabt und haben uns einfach mit den Leuten ja, auseinandergesetzt und auch diskutiert. Wir haben Fanzines geschrieben, Blogbeiträge, wir haben die Regenbogenflagge im Stadion gezeigt und das so kann das ja quasi auch anfangen im Kleinen.
Und gerade dieses Sammeln ist wahrscheinlich ein gar nicht so unwichtiger Punkt, ne? Also alles das, was schon passiert, überhaupt mal an einer Stelle zusammenzufassen und sichtbar zu machen, sodass eben die verschiedenen Gruppen auch voneinander lernen können.
Genau. Das ist, glaube ich, auch, was wir hier in den letzten Jahren geschafft haben, dass eben wir Netzwerke geschaffen haben, dass wir eben nicht QFF arbeitet alleine Fußballfans gegen Homophobie, machen ihr es, oder Frauen im Fußball, also das Netzwerk Frauen im Fußball, machen ihr es, sondern wir haben schon immer versucht, klar, jeder hat auch so seine Themen und erreicht nochmal seine Zielgruppen, aber im Gemeinsamen haben wir schon versucht, eben da den Dialog zu finden, als Fanorganisation da sich zu vernetzen, aber eben dann auch immer wieder kontinuierlich den Dialog auch zum organisierten Fußball zu suchen. Also wir haben 2016 beispielsweise die Football Pride Week das erste Mal organisiert gehabt. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass halt so eine große internationale Konferenz hier in Deutschland gab, wo über 200 Teilnehmende aus 24 Nationen teilgenommen haben, wo wir alle Bundesligisten eingeladen hatten von der ersten oder ja, ich glaube, von der ersten bis zur dritten Liga haben wir sogar alle Vereine eingeladen gehabt. Und dem sind auch viele gefolgt. Und dass wir da auch den Austausch gefunden haben, glaube, das war einer der großen Schritte auch, die wir geschafft haben. Weil daraus sind dann viele Aktionen in der Folge auch nochmal entstanden. Und viele haben eine Idee mitbekommen, was notwendig ist, um das sichtbar zu machen. Also halt eine Regenbogenflagge, dass die halt schon dazu beitragen kann. Was ich mir jetzt noch mal mehr wünschen würde, sind vor allen Dingen die persönlichen Botschaften. Also dass ja auch bekannte SportlerInnen, Vorstände in den Vereinen, in den Verbänden auch proaktiv ihre Unterstützung anbieten.
Du hast die Regenbogenfahne gerade angesprochen. Begrüßt du es eigentlich, wenn Vereine beispielsweise ihre Kapitänsbinde oder auch die Eckfahne in den Farben der Regenbogenflagge gestalten, oder ist das für dich eher sowas Symbolisches?
Ich finde es wichtig. Also wir brauchen ja auch diese Symbolpolitik. Und dass ein Verein das erstmal macht, ist ja auch erstmal ein Schritt. Also vor 10 Jahren, glaube ich, hätten wir uns alle gefreut, wenn ein Verein das macht. Aber heute denken wir, naja, da braucht es keinen Applaus mehr so ungefähr. Aber weil wir natürlich auch jetzt auch von den Vereinen natürlich auch mehr fordern. Und das müssen wir auch. Und wir müssen die Vereine dann auch in die Pflicht nehmen und sagen, hey, es ist toll, dass ihr die Regenbogenflagge hisst, aber was tut ihr denn auch? Wie unterstützt ihr die Community? Wie unterstützt ihr auch Fanaktivitäten? Und wie offen seid ihr, ne? Also wie sieht eure Kommunikation aus? Kann man bei euch im Fanshop auch das Geschlecht divers wählen beispielsweise? Gibt es die Anrede divers in den Mitglieder, bei den MitgliederInnen beispielsweise? Ne? Das sind also so dann Fragestellungen, die man dann im Weiteren stellen kann und wo man auch die Vereine dann eben auffordern kann, dass sie eben auch diskriminierungsfrei werden, dass sie eben gucken in ihren Bereichen, auch eben Toiletten, WCs, Sanitärbereich. Sind wir da gut aufgestellt? Sind die meisten Vereine eben nicht. Und deswegen war es auch so wichtig, dass der DFB diese All-Gender-Toiletten ausprobiert hat. Das war ja auch ein Ergebnis aus dem Dialog, dass wir dem DFB gesagt haben, hey, ist toll, dass wir jetzt darüber sprechen, aber ihr könnt auch ganz praktisch aktiv werden. Und warum sollte irgendein Bundesliga-Verein das machen, wenn nicht mal ihr das schafft und ihr habt ganz andere Voraussetzungen? Und so ist im Prinzip dieser Testballon entstanden. Und wir haben da sehr positive Erfahrungen mitgemacht. Ja.
Würdest du sagen, dieser Testballon, wie du es gerade genannt hast, war vielleicht auch gut geeignet, um Leuten Ängste zu nehmen? Weil, also ich empfinde es immer als ein bisschen absurd, aber es ist ja tatsächlich so, in dem Moment, wo man sagt, Unisex-Toiletten, schreien irgendwie dann Männer und Frauen auf, wir wollen aber unsere Toiletten behalten, aber man kann ja das eine tun und muss das andere nicht lassen. Also es ist ja nicht so, als würden die nach Geschlecht getrennten Toiletten deswegen abgeschafft, sondern die Unisex-Toiletten sind ja ein zusätzliches Angebot.
Exakt, also wir haben, also niemand wird was weggenommen und wir haben jetzt eigentlich eher die positiven Erfahrungen gemacht und letztendlich glaube ich, wäre es sogar möglich, wenn am Ende alle Stadien komplett mit All-Gender-Toiletten ausgestattet sind. Das ist halt, dann muss man natürlich gucken, wie ist die bauliche Substanz, wie kann man das letztendlich gestalten. Es gibt ja die Variation, ich war jetzt im Wembley-Stadion vor 2 Jahren und ich habe mir jetzt nicht alle Toiletten angeguckt gehabt, aber zumindest in dem Männerbereich waren das alles Einzelkabinen. Da gab es keine Pissoirs so, wie man es sonst aus den großen Stadien kennt, sondern waren das alles Einzelkabinen. Also auch da gibt es ja diese Möglichkeiten, aber so weit müssen wir ja gar nicht gehen. Ich glaube, dass es halt einfach wichtig ist, dass wir das anbieten. Und beim DFB sind es jetzt beispielsweise 4 Toiletten, also in Nord, Süd, West, Ost, wo das quasi angeboten wird, aber letztendlich auch viel zu wenig. Und aber wenn man sich eben anguckt, wie die dann genutzt worden sind, die Frauen waren dankbar, dass sie eben die Toiletten auch mitnutzen konnten. Und das waren dann eben nicht nur, natürlich, wir haben ja jetzt auch nicht gezählt, wie viele sind davon transident oder Interpersonen oder ja. Ähnliches, ne?
Kommen wir mal zur Sprache. Wir haben es vorhin schon so ein bisschen angekratzt. Du hast in deinem Vorstellungsinterview auf der Homepage des DFB gesagt, ihr wollt aufklären, auch über Sprache. Jetzt kann man das ja sehr schön, aber schön ist eigentlich das falsche Wort dafür, beobachten, gesamtgesellschaftlich, dass für viele die Lebendigkeit von Sprache da aufhört, wo versucht wird, sie für alle geschlechtlichen und sexuellen Identitäten inklusiv zu machen. Also da gibt es ein unglaubliches Dagegenwehren. Was glaubst du, woher das kommt und wie könnt ihr gerade im Sport solche Barrieren abbauen?
Boah, ja, wo es herkommt, natürlich bedeutet das immer erstmal für jeden Einzelnen, dass er sich halt damit explizit auseinandersetzen muss. Ich glaube, dass da bei vielen einfach der Wille nicht da ist. Man hat das so gelernt, man ist damit auch so aufgewachsen und jetzt muss man sich plötzlich anpassen. Und das ist dann eine größere Debatte, aber auch da merkt man schon langsam Veränderungen, denke ich. Und das betrifft ja auch nicht nur den Fußball, sondern auch Medien tun sich ja damit nach wie vor auch schwer, etc., andere Bereiche. Und ich denke, wenn sich das gesellschaftlich auch weiter etabliert und auch durchsetzt, dann kommen wir da auch im Sport einige Schritte weiter. Ich war erstaunt. Ich habe mal ein Fanzine von Vorspiel bekommen von 1990. Da haben die quasi über die zweiten Gay Games berichtet gehabt. Und das war für mich echt eine Zeitreise. Und dieses Heft war echt super, so welche Geschichten dort geschrieben worden sind. Aber was mich viel mehr fasziniert hat, war, dass dieses Heft 1990 schon komplett durchgegendert wurde. Und das hatte aber auch war auch, und das hatten die Männer damals, die das Ganze initiiert hatten, auch so gesagt, das wurde deswegen gegendert, weil sie das Heft zusammen mit den Volleyballfrauen von Vorspiel geschrieben haben und die Frauen damals gesagt haben, wir schreiben da gerne mit, aber nur, wenn es komplett gegendert wird, weil sonst finden wir uns da nicht wieder.
Siehst du mal,
das fand ich spannend. Genau. Und aber das 1990, ne?
Ja, Wahnsinn. Das sind, wenn mich mein mathematisches Dingenskirchens nicht trügt, 30 Jahre.
Exakt, ne?
Verrückt, ja. Ein anderer Punkt, wenn wir über Sprache sprechen, ist das Thema Beleidigung. Menschen werden auf dem Platz oder in der Kurve nach wie vor als Schwuchtel oder Kampflesbe diffamiert und Wörter wie schwul werden im Sinne einer Beleidigung genutzt. Wie könnt ihr auch da erstmal sensibilisieren und dann vielleicht auch konkret gegen angehen?
Also am einfachsten ist natürlich mit den wirklich klaren Beleidigungen, also Schwuchtel etc., da ist, glaube ich, die Sensibilität mittlerweile schon recht groß und dass es auch wirklich direkt angesprochen wird und Ähnliches. Was, glaube ich, schwieriger zu vermitteln ist dieses Produzieren von Stereotypen, also halt so typisch männliches Verhalten oder auch so auch ne, wie hat sich eine Frau in der Kurve zu verhalten, wie wird eine Frau in der Kurve angesprochen, etc. Und ich denke dann auch immer so an ganz einfache Beispiele, so die im Prinzip auch schon viel vorgeben, jetzt vielleicht noch nicht diskriminierend sind, aber ausgrenzend. Ganz einfaches Beispiel ist, im Kindergarten wird häufig schon gefragt, bist du schon, hast du schon eine Freundin? Werden Jungs gern dann gefragt oder umgekehrt werden Mädchen halt gefragt, ob sie schon einen Freund haben. Ich finde, solche einfache Fragen kann man auch ganz anders formulieren. Man kann auch fragen, bist du denn schon verliebt? Dann wird das Geschlecht nicht vorgegeben und das Kind kann dann halt ganz neutral antworten und da wird noch nichts festgelegt. Oder bei einer Einladung zur Weihnachtsfeier, jetzt im Männerbereich beispielsweise, wenn da die Frauen mit eingeladen werden, könnte man ja auch sagen, wir würden uns freuen, wenn ihr eure Frauen mitbringt oder eure Männer. So, das sind so ganz kleine
Oder einfach
Beispiele.
Eure PartnerInnen, ne? Also dass man es
Genau.
einfach ganz
So,
rauslässt.
oder so, ne? Also ich habe es jetzt ganz bewusst gesagt, Partner, um das nochmal proaktiver quasi auch
Ja.
quasi dieses Beispiel zu bringen. Ja, also ich glaube, es ist halt schon wichtig, dass wir da uns selbst auch immer reflektieren und auch gucken, ja, wie sprechen wir auch selber und welche Floskeln nehmen wir auch unbewusst quasi in den Mund.
Aber würdest du sagen, die Sensibilität in den Kurven hat zugenommen?
Absolut. Also ich habe das über Fußballfans gegen Homophobie damals halt ganz stark gemerkt. Also wir sind damals ja auch irgendwie an den Start gegangen. Also Fußballfans gegen Homophobie war eine Initiative, die gar nicht so gedacht war, sondern die hat sich halt so entwickelt, weil wir damals nicht daran geglaubt haben, dass so viele Kurven so eine Initiative unterstützen würden. Also mir wären damals 2011 vielleicht 5 Kurven eingefallen, die irgendwie so ein Transparent zeigen würden und sich aktiv gegen Homophobie, Transphobie, Sexismus irgendwie positionieren würden. Und wir haben irgendwann aufgehört, leider zu zählen, aber am Ende sind wir sind irgendwo bei 150 Stationen rausgekommen. Und ich glaube, dass da eben die Fankurven ganz immens dazu beigetragen haben und eben dadurch ein ganz anderes Kurvenklima besteht. Sicherlich gibt es immer noch unverbesserliche Kurven und es gibt auch hier und da immer noch irgendwelche beschissenen Transparente. Aber da hat sich schon eine ganze Menge getan. Kann ich jetzt aber jetzt auch eher so auf, will ich jetzt auch eher so auf die Ultrakurven projizieren, denn auf der Haupttribüne mache ich halt durchaus auch häufig noch die Erfahrung, dass da auch mal ein homophober Spruch völlig unkommentiert bleibt. Wenn ich da auch an Aktionen denke, wie als wir das Transparent, also von Fußballfans gegen Homophobie, beim Champions League-Finale der Frauen hatten in Berlin, wo die UEFA uns verbieten wollte, das transparent zu zeigen. Ich weiß nicht, ne? Das
ist unvorstellbar eigentlich.
Ja, so. Aber da hatten wir uns als Fußballfans auch durchgesetzt und haben dafür gesorgt, dass das transparent doch zu sehen ist halt, ne? Und auch da fehlt ja oft die Unterstützung.
Das gehört ja sowieso ein Stück weit zu den Absurditäten des Fußballs, finde ich, dass die Ultras, also die aktiven Szenen von so einer breiten Öffentlichkeit oft sehr vereinfacht und negativ betrachtet werden und man dann davon ausgeht, auf der Haupttribüne sitzen irgendwie die gebildeten Superfans und genau was also solche Antidiskriminierungsarbeit angeht, passiert eben fast alles aus den Kurven heraus und wie du gerade schon gesagt hast, auf der Haupttribüne können die alten weißen Herren untereinander schön ihre Zoten reißen und werden dann noch von allen Seiten so unauffällig zwar, aber beklatscht und da setzt sich ganz selten mal jemand ein.
Mhm.
Du hast gerade schon angesprochen, im Januar, rund um den 27. Januar, den Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, war der bereits 17. Erinnerungstag im deutschen Fußball, der von der Initiative Nie wieder organisiert wird. In Zusammenarbeit mittlerweile mit den Verbänden, mit etlichen Vereinen, auch mit engagierten Einzelpersonen. Und der stand dieses Jahr im Zeichen der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt. Wie wichtig sind solche konkreten Anlässe, um das Thema noch breiter in der Gesellschaft ankommen zu lassen?
Absolut wichtig. Vor allen Dingen ist, was ja schön an dem Erinnerungstag ist, dass eben nicht nur der einzelne Verein ist, der das macht, sondern dass es halt wirklich gleich im Verbund ist. Also dass sich da halt viele Bundesligisten daran beteiligen und auch viele Aktionen und das auch noch durch viele Aktionen begleitet wird. Dass da eben auch versucht wird, dass da alle eingebunden werden. In diesem Jahr können da leider die Fans nicht so im großen Maße sich daran beteiligen, also zumindest nicht in den Stadien. Fans sind ja auch sonst sehr aktiv und auch das ganze Jahr über quasi aktiv. Aber solche Aktionstage helfen natürlich, um die Aufmerksamkeit dafür, ja, dass wir da eine stärkere Aufmerksamkeit auf die Themen haben. Denn was wir halt häufig auch erleben, ist, dass die Themen sonst ja recht unsichtbar sind. Also dass halt, wie häufig wird über positive Sachen im Fußball berichtet. Ne? Das, ich sage, es wird viel mehr über das Nicht-Coming-Out gesprochen, als über die Coming-Outs, die es gibt, beispielsweise bei den Frauen oder auch im Amateurbereich etc. Da wird dann halt gar nicht hingeguckt mehr, weil das halt dann uninteressant ist. Das ist nicht die große Story. Und deswegen ist halt schon wichtig, dass wir eben genau solche Aktionstage nutzen und dass sich da auch eben mehrere Vereine zusammen auch daran beteiligen.
Ja, Sichtbarkeit bleibt ein großes Thema. Wir haben es schon ein bisschen angekratzt. Fußball wird oft ausschließlich über den Profibereich gedacht, also erste, zweite Bundesliga, vielleicht noch die dritte Liga. Aber die Frauenligen, der Jugendfußball und natürlich der komplette große Amateurbereich sind genauso wichtig, wenn es eben um Sensibilisierung geht. Hast du irgendwelche Ideen tatsächlich, die mit denen du schon spielst, um gerade die Basis vielleicht stärker noch einzubinden in den Dialog? Und um vielleicht auch daran mitzuarbeiten, dass im Jugendbereich schon Weichen gestellt werden für eine Sensibilität mit den Themen. Also weil da könnte ich mir vorstellen, kann man ja, wir haben es vorhin schon angesprochen, über ja, Schwerpunkte in der TrainerInnenausbildung oder eben über eine Sensibilisierung von MultiplikatorInnen sicherlich vieles einfach auch schon früher angreifen und nicht erst, wenn, ich sag mal, so ein Erwachsener fertig dasteht und ja dann schwieriger zu erreichen ist vielleicht.
Also auf Ebene der Landesverbände versuchen wir auf jeden Fall die Strukturen zu unterstützen. Das heißt, wir versuchen dort die Ansprechpersonen, die es jetzt schon gibt, für auch den Themenbereich LSBTI. Das sind die Landesverbände Baden, Hamburg, Bremen und Berlin, meines Wissens nach. Und da wollen wir natürlich auch schauen, ob es da noch weitere gibt. Erstmal die zu unterstützen und im besten Fall schaffen wir natürlich auch, dass in allen Landesverbänden eben Ansprechpersonen auch explizit für LSBTI gibt. Denn es ist auch wichtig, dass wir da explizit Personen haben, die sich auch mit den Themen auseinandersetzen, die dort Expertise haben, die eben dazu sensibilisiert sind und auch geschult sind und die dann auch vor Ort eben sich halt auch gesagt, auch konkret Konzepte überlegen können, die auch konkret dann eben in die Qualifizierung gehen können von Schulungsmaßnahmen innerhalb des Verbandes. Genauso brauchen wir diese Ansprechpersonen auch in den Vereinen. Also es gibt da häufig noch nicht mal Beauftragte für Antidiskriminierungserfahrung. Das sind auf jeden Fall Maßnahmen, die wir dort ergreifen wollen oder unterstützen wollen. Und im Jugendbereich sind es dann auch auf jeden Fall die Jugendleistungszentren, also die Nachwuchsleistungszentren, wo ja auch pädagogische Programme gibt und auch da quasi für die Themen zu sensibilisieren und quasi da auch schon früh zu unterstützen, also die Jugendlichen zu unterstützen.
Wenn man dir so zuhört, merkt man, dass es viele, viele, viele Baustellen gibt, in die du dich wirst stürzen können. Deine Stelle ist aber vorerst auf 18 Monate ausgelegt. Beunruhigt dich das? Weil die Arbeit ist am Ende dieser 18 Monate ja sicherlich nicht getan.
Nö, beruhigt mich, also beunruhigt mich überhaupt nicht, sondern ich denke, dass wir am Ende auf jeden Fall genau das halt eben zeigen können, so, ne? Also wo sind all diese Baustellen, wo müssen wir ansetzen und dass dann auch eine Person definitiv nicht ausreicht, sollte bis dahin auf jeden Fall klar sein. Ich kann da ja auch nur eine Brücke sein und ich bilde ja auch nicht die komplette Diversität ab, die ich gern im Fußball hätte oder die ich auch selbst gern propagiere.
Ist als Einzelperson auch schwierig, muss man fairerweise sagen.
Klar, so, aber deswegen, wir wollen diese Stelle auf jeden Fall auch weiter ausbauen. Und ich glaube, am Ende des Tages wird auch genau das quasi im Stehen. Und im besten Fall schaffen wir es sogar, dass wir da eine übergeordnete Antidiskriminierungsstelle schaffen, sodass wir uns auch über alle anderen Themenkomplexe dann nochmal auch noch weiter unterhalten können. Und man muss natürlich auch sagen, dass da lange nichts passiert ist. Und deswegen haben wir natürlich auch jetzt auch einen gewissen Stau. Und deswegen gibt es eben auch so viel zu tun. Und das muss auch jedem bewusst sein, der quasi im Fußball aktiv ist, dass der Fußball heute eben nicht mehr wie vor 10, 20, 30, 40 Jahren organisiert ist, sondern dass er heute eine ganz andere Aufmerksamkeit hat und eine ganz andere Verantwortung. Allein was für Summen im Fußball bewegt werden, da können wir nicht mehr da können wir nicht mehr die soziale Verantwortung wegsprechen.
Ja, sehr schön gesagt. Lieber Christian, ich wünsche dir ganz viel Kraft und Elan, um all diese Staus, von denen du gesprochen hast, aufzulösen und dabei vor allen Dingen eine wachsende Schar an UnterstützerInnen gesamtgesellschaftlich und im Fußball natürlich. Und ich danke dir von Herzen für deine Zeit, um mit mir über diese wichtigen Themen zu sprechen. Ich fand es sehr spannend.
Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du das Ganze auch nochmal thematisiert hast.
Gerne. Und wie immer geht an der Stelle natürlich auch ein Dankeschön an alle HörerInnen da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Meldet euch gerne mit Feedback zum Podcast. Ihr könnt mir eine Mail schicken an wortpiratin@marapfeiffer.de, wenn ihr zum Beispiel Ideen oder Wünsche für GästInnen habt. Und natürlich freue ich mich wie immer auch über Bewertungen und Sterne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, passt auf euch und aufeinander auf. Ciao!